Stadtgarten 104 zum Cardio Batch des Chaos Communication Camps 2019, das tatsächlich auch passiert ist, trotz aller Widrigkeiten, auf die wir ein bisschen im Talk eingehen werden. Wen seht ihr hier vor euch? Rahex, komm mal rüber. Das ist der Rahex aus dem Münchner Chaos Computer Club, der sehr viel an der Firmware für das Cardio gebastelt hat. Ich würde sagen, nicht nur gebastelt, sondern engineert. Und meine Wenigkeit Schneider, ich habe relativ viel Hardware gemacht und so Produktion, dass die ganzen Platinen am Ende auch vom Band fallen. Ein bisschen was zu diesem Vortrag heute. Normalerweise, wenn ihr so Camp-Badges bekommt, dann gibt es auf den Veranstaltungen einen Vortrag zum Thema. Und hier ist alles, was schiefgelaufen ist. Und hier ist alles, warum es beinahe gescheitert wäre. Und hier sind die nitty-gritty Details zu Software und was weiß ich. Das haben wir extra am Camp nicht gemacht gehabt. Wir wollten den Vortrag ein bisschen leichter fassen und ein bisschen mehr auf Anwendungen eingehen und Mut machen, etwas mit dem Badge zu machen. Und explizit nicht die Informationen zu geben, die eigentlich irrelevant ist für die Veranstaltung selbst. In diesem Vortrag heute wollen wir ein bisschen mehr darauf eingehen, okay, was ist eigentlich passiert vor dem Camp? Warum ist es jetzt genau dieses Badge geworden? Was hätten wir sonst gebaut eventuell? Und noch ein bisschen mehr in die Details der Firmware einzugehen und auch, was seit dem Camp passiert ist, sowie was hoffentlich in der Zukunft noch passieren wird mit dem Badge, weil wir vorhaben, da noch ein bisschen dran weiterzuarbeiten. Und wer schon mal auf den Camps war, 2011 haben wir die Rocket gemacht. In München hatten wir im Jahr vorher für das Easter Hack einen elektronischen Badge gemacht und die Leute haben uns den quasi aus der Hand gerissen und wir waren vollkommen überwältigt davon, dass das so gut ankommt und haben uns gedacht, okay, vielleicht können wir das auch nicht nur für 100 Leute machen, sondern auch für 3000 Leute. Und rausgekommen ist die Rocket. Das Ziel damals war, etwas zu bauen, das Leute dazu animiert, mit Embedded-Geräten etwas zu tun, mit einem Mikrocontroller, den zu programmieren und vielleicht nicht gerade ein Arduino ist. Und die Rocket ist auch tatsächlich ein, ich würde sagen, gar nicht so schlechtes Namensschild und damit auch ein Badge im eigentlichen Sinne. Und wir haben auch dann auf dem Camp viele lustige Applikationen gesehen. Was ihr da seht, ist ein, ich gehe vielleicht mal aus dem Bild hier, ein Geigerzähler von Mighty Ohm, der schlicht und ergreifend während dem Camp eine kleine Adapterplatine gebaut hat, ein bisschen Firmware geschrieben hat und dann Ereignisse des Adapterrohrs, des Geiger-Müller-Zählerrohrs auf der Rocket anzeigen konnte. Das hat Mut gemacht und 2015 haben wir dann mit dem Radio weitergemacht. Wir haben uns dann gedacht, okay, wir wollen auf jeden Fall nicht nochmal ein Badge machen, das einfach nur einen Namen anzeigt und programmierbar ist oder ähnliches. Und hatten lange Zeit auch nicht so wirklich eine gute Idee. Aus persönlichem Interesse kam dann Software Defined Radio ins Spiel. Und wir haben uns gedacht, okay, vielleicht können wir die Idee des Badges ein bisschen umbauen und sagen einfach, okay, das Badge für uns ist vielleicht mehr so eine Art Vehikel, um ein interessantes Stück Elektronik in die Hände von Hackern zu bekommen. Eines, das sie sich vielleicht sonst nie gekauft hätten, weil es schlicht und ergreifend zu teuer ist. Und während man auf dem Radio ein Nickname anzeigen kann, ist das sicherlich nicht die Hauptfunktionalität. Und viele Leute, sehe ich auch immer noch, haben das da mal an oder zumindest einige. Hauptsächlich, weil es so schön bunt blinken kann. Weil wir vorgesehen haben, dass da LEDs drauf sind, die man ansteuern kann. Und das scheint ein sehr interessantes Feature zu sein an sich. Dann kommt 2019 und wir fragen uns, okay, also wir hätten ja schon eigentlich Lust, was zu machen, aber was soll es werden? Insbesondere etwas, was nicht von einem Telefon in der Zwischenzeit gemacht wird. Also es ist eins der Hauptziele immer gewesen, zumindest von mir persönlich, etwas zu bauen, das nicht ein Telefon ist. Wir haben dann schon im Sommer 2018 angefangen, uns zu überlegen, was wir tun könnten und so ein bisschen rumgespielt und so, okay, wir könnten etwas bauen, das besteht im Prinzip aus so Development Boards, die man zusammenstecken kann. Eins mit einer neuen CPU und Bluetooth und das andere zum Beispiel ein LoRa-Radio. Und wenn das Camp vorbei ist, dann können die Leute einfach diese Boards wieder rausziehen und irgendwas anderes damit machen. So dass es halt nicht einfach nur in der Schublade verschwindet, schön war es, sondern dass etwas damit gemacht werden kann, vielleicht auch etwas vollkommen anderes. Hat aber nie so wirklich Interesse erzeugt, auch im eigenen Team. Wir haben dafür allerdings so ein bisschen Chips zu Gesicht bekommen. Wir haben jemanden, der bei einem Chiphersteller arbeitet und da gute Verbindungen hat, und er hat einfach mal so eine quasi Liste von Chips rübergeschmissen. Hey, guck mal, das ist irgendwie interessant. Und eines hat davon besonders Interesse geweckt, und das war ein Chip, um Elektrokardiogramme aufzuzeichnen. Das hat dann insofern Interesse geweckt, dass ich ganz persönlich in der Familie eine Person hatte, die eine Krankheit am Herzen hatte, und ich habe mir gedacht, so wäre es nicht schön, ein paar tausend Leuten einfach ein EKG in die Hand zu drücken, dass sie eventuell A, etwas über sich selbst erfahren können, oder B, etwas mit diesen Daten anfangen können und vielleicht neues Zeug daraus extrahieren können. Das war so jetzt Ende 2018, und die Apple Watch war gerade so heiß. Okay, hey, die hat jetzt EKG, aber zum Beispiel noch nicht in Deutschland, weil Medizinprodukt und muss zugelassen werden und so weiter und so fort. Und am Ende kriegst du ja auch noch nicht mal die Rohdaten bei solchen Geräten. Daher, ja, lasst uns ein EKG bauen. Das war so im Prinzip die Kernidee. Wir wollen ein EKG bauen. Alles andere, alles, was jetzt rausgekommen ist, ist im Prinzip nur ein Effekt davon. Wir haben dann so ein Development Board bekommen und mal so ein bisschen Daten aufgezeichnet und gesehen, ja, okay, also so eine Herzfrequenzerkennung kann man machen, und wir sehen auch, was da so für Daten rauskommen in Bezug auf, okay, da ist so ein QRS-Komplex und dahinter kommt noch eine T-Welle, und viel mehr wussten wir eigentlich auch gar nicht, und ich würde auch mittlerweile sagen, ich habe nur sehr, sehr rudimentär Kenntnisse eines EKGs, aber es war genug, um zu sagen, okay, wir glauben, dass das funktionieren kann. Es war dann auch relativ einfach, sich zu überlegen, okay, wahrscheinlich ist ein Badge zum um den Hals hängen mit einem EKG jetzt nicht so unbedingt der gute Formfaktor. Also das geht natürlich, und dann haben Leute irgendwie Drähte von ihrem Badge, das um den Hals hängt, irgendwie auf den Brustkorb gehen, damit sie das EKG benutzen können. Aber die Idee, etwas am Handgelenk zu bauen, das durch Fingerdruck ein EKG messen kann, war relativ schnell ziemlich klar. Das hat dann auch den Formfaktor der ganzen Geschichte quasi sofort definiert. Wir haben da ein paar Tests gemacht und festgestellt, ja, also das ist möglich. Wir können mit diesem einen Development Board, das wir da in München haben, und so ein bisschen Plexiglas und ein paar Schrauben ein EKG ableiten, wenn wir hier den Finger auf unser Gerät draufhalten. Idee an sich also validiert. Etwas, das aus den früheren Badges allerdings ziemlich klar war, ist auch, dass du machst so ein Badge und er ist für eine bestimmte Veranstaltung, wird da ausgeteilt, und die Leute, naja, wollen was damit machen. Idealerweise ist die Veranstaltung dafür ausgelegt, ist das Badge dafür ausgelegt, mit der Veranstaltung zu interagieren. Wir haben also dann auch relativ schnell die Spieleberatung versucht zu involvieren, um uns zu überlegen, okay, wie können wir das, was das Badge ist und auch den Formfaktor dazu verwenden, entweder Leute miteinander interagieren zu lassen auf dem Camp oder alternativ zum Beispiel mit Installationen auf dem Camp zu interagieren. Ich würde sagen, wir sind grandios gescheitert. Das war zwar von Anfang an ein Fokus und wir haben versucht, viel an Konzepten zu arbeiten und Ähnlichem. Am Ende hat sich aber herausgestellt, der Zeitplan war quasi unmöglich, da konkrete Sachen herauszuholen. Warum? Und ein ganz spezieller Punkt davon, der kommt dann noch später. Interessant, aber auch von Anfang an war so, okay, wir wissen, Leute mögen, wenn es bunt ist und wir bauen einfach mal eine Menge LEDs da drauf. Ihr seht eine Auswirkung davon, das Cyberband, das Cyber-Cyberband eventuell auch, eine Persistence of, oder nee, das ist mehr Light Painting. Es blinkt im Prinzip Cyber-Cyber und wenn es von der Kamera mit langer Auslösezeit bewegt wird, dann lässt sich damit so ein bisschen Lichtkunst machen. Und insgesamt sind diese LEDs auch ganz gut darin, ein bisschen Persistence of Vision zu machen und also mit dem Arm zu wackeln und ein paar Nachrichten in die Luft zu malen. Das war auch etwas, was wir haben wollten, so, dass du jemanden zu dir her winken kannst mit deinem eigenen speziellen Blink-Pattern und oder alternativ ihrem Blink-Pattern, sodass Leute quasi auf ihr Geblinke achten können und dann wissen, ah, ich soll da rüberkommen, da ist irgendjemand, den ich kenne. War relativ ambitioniert, das Projekt, würde ich sagen. Nach dem Radio war eigentlich bei uns so die Idee, lasst uns mal nicht mehr so was Komplexes machen, weil wir sind fast verbrannt dabei. Ich würde sagen, dass ich zu der Zeit angefangen habe, graue Haare zu bekommen und auch immer noch so ein bisschen gesundheitliche Schäden davon trage. Also nur ein bisschen, aber immerhin. Das ist überhaupt nicht aufgegangen. Ich würde sagen, die Komplexität ist noch größer geworden. Allein aufgrund der Tatsache, dass zwei Platinen am Ende geworden sind, die unabhängig voneinander entwickelt werden müssen, getestet werden müssen, produziert werden müssen und Sourcing-Probleme haben und so weiter und so fort. Es war also auch von Anfang an klar, okay, das könnte alles schief gehen. Und wir haben uns gedacht, okay, was wäre ein Backup? Oh, wir könnten mal was ganz anderes machen, ein FPGA nehmen und einen Softcore drauf tun und dann lassen wir da Linux drauf laufen. Aber ja, ist halt ein weiteres Nerd-Tool für Leute, die ganz partikuläre Interessen haben und wird wahrscheinlich groß und schwer, kurze Batterielaufzeit und irgendwann später im Lauf des Jahres hat sich herausgestellt, das ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, wie wir uns gedacht hätten und vielleicht auch gar nicht möglich. Zum Glück haben wir das gar nicht erst angefangen. Ja, also Juli 2018, wir fangen an. 35C3 war dann so der Punkt. Wir wollen was mit dem EKG machen und die Leute von CADUS waren da und wir haben mit denen gesprochen und die waren auch interessiert. Ja, das ist eine gute Idee, lasst uns das mal ausprobieren. Es waren eine Menge Leute da, die Input liefern konnten, so zum Thema, wie soll das Ding aussehen, was soll es können und so weiter und so fort. Und am 20. Januar gab es dann die erste Designstudie in München gemacht, so, okay, wie groß könnte sowas eigentlich sein? Irgendwie eine Platine, ein bisschen Schrumpfschlauch und quasi ein paar Fake-Komponenten drauf und haben wir mal Leuten in die Hand gedrückt, was sie davon halten. Und ich gebe das mal rum, dann könnt ihr euch das anschauen. Und das Interessante daran ist, es ist relativ dick. Es ist ungefähr ein Zentimeter dick und wenn man sich das so vorstellt, das ist relativ groß, haben die meisten Leute gesagt, das ist eigentlich vollkommen okay. Also das würde ich tragen. Und das war ein ziemlich gutes Signal für uns, weil es das gesagt hat, okay, wir glauben, wir können das mit Technologie, die wir handhaben können, tatsächlich bauen. Etwas, das Leute auch anziehen würden. Muss aber natürlich schon relativ klein sein generell. Das ist auf jeden Fall Teil der ganzen Sache. Haben da ein bisschen Blöckchen in Inkscape rumgeschoben. Am Anfang war so die Idee, okay, wir machen eine Platine und da machen wir alles drauf und das Display, das kleben wir irgendwie zum Beispiel auf den Akku. Aber hauptsächlich wissen wir schon so ungefähr, wie groß das Ganze wird und legen uns so ein bisschen darauf fest. Verschiedene Ideen gehabt, was es sein könnte. Und wussten auch, okay, wir wollen eine Pulsmessung haben, wir wollen auch eine optische Pulsmessung haben, also nicht nur elektrisch, sondern auch mit einem optischen Sensor, der kann dann auch die Sauerstoffsättigung messen. Wir wollen einen Vibrationsmotor, wir wollen ein Display, einen kleinen Akku und so weiter und so fort. In der Zwischenzeit hat dann auch irgendjemand vollkommen unabhängig, ist einfach so im Hackerspace in München aufgetaucht und gesagt, hey, ich habe hier noch was gebaut, einen kleinen Prototypen aus Holz, der doch schon auch ein bisschen ähnlicher zu dem aussieht, was wir dann am Ende gebaut haben. Letztlich ist es aber eine Mischung daraus geworden. Bei einem nicht so super interessanten Moment im Januar habe ich mich da mal hingesetzt und das Blockdiagramm gezeichnet. Mit der CPU in der Mitte, den ganzen Sensoren drauf, dem USB-Stecker, Platine und so weiter. Und das war die Designgrundlage der gesamten Hardware am Ende. 24. Februar, wir fangen an mit dem Schaltplan. Am 25. wir hatten zwar schon am Kongress mit der Projektleitung gesprochen, hey, wir wollen was hier in diese Richtung machen. Am 25. wussten wir ja schon dann eher, okay, was ist es, wie viel wird es kosten, was wollen wir erreichen, auch zusammen zum Beispiel mit der Spieleberatung und eben etwas bauen, das nicht nur so ein ganz spezielles Ding ist, sondern mehr für alle Leute gedacht ist. Am 3. März haben wir dann hier einen Workshop in diesen Räumen gemacht, da wo ihr jetzt gerade sitzt. Und die ersten mechanischen Sachen ein bisschen ausklamüsert. Und da kommt zum Beispiel auch die Idee her, kleine Metallbügel auf der Unterseite zu verwenden, um das Armband festzumachen, zwei Platinen aufeinander zu stecken und Ähnliches. Wir kommen jetzt in den April. Die ersten Prototypenplatinen für das untere Board sind fertig. Und hier haben wir jetzt auch schon einige Wochen darauf verwendet, nur diese eine Platine zu machen. Und festgestellt, okay, allein die Lieferzeit für diese eine Platine in der Massenfertigung wird wahrscheinlich so um die 30 Arbeitstage sein. Das ist also eine ganze Menge Holz, 6 Wochen. Nur, also 1,5 Monate von das Design ist fertig, bis die nackten Platinen werden fertig sein. Und das hat uns schon ganz schön krass unter Druck gesetzt. Es war dann auch klar, es wird keinen zweiten Prototypen geben. Entweder diese Platine funktioniert, wenn sie bestückt ist, oder das Projekt stirbt. Entsprechend viel haben wir, also Arbeit haben wir reingesteckt, dass sie funktionieren wird und intern Design-Reviews gemacht. 20. April, das Easter Hack in Wien und im Gegensatz zu den Badges vorher haben wir dieses Mal was ganz anderes gemacht und das Projekt mal öffentlich angekündigt, bevor es fertig ist. Das haben wir bei der Rocket und beim Radio nicht gemacht. Bei der Rocket war es mehr so, okay, das ist eine Überraschung. Und beim Radio war auch vieles, wir wissen überhaupt nicht, ob das passieren wird. Wir wollen jetzt nicht hier die Erwartungen wecken, dass das hier passieren wird und am Ende scheitern wir ganz grandios und können nichts liefern und stehen halt wie die Deppen da. Obwohl das beim Cardio auch sehr wohl eine Möglichkeit war, weil wir zu diesem Zeitpunkt schlicht und ergreifend noch nicht mal einen funktionierenden Prototypen hatten, haben wir doch das Easter Hack gewählt, um es öffentlich zu machen, einfach nur um dieses Ziel zu erfüllen, dass auf der Veranstaltung Dinge mit dem Badge passieren können. Dass Leute jetzt schon dazustoßen können, sich überlegen können, was wollen sie damit machen, die Software anschauen können, die Hardware anschauen können, uns irgendwie sagen, hey, ihr seid vollkommen auf dem falschen Dampfer und Ähnliches. Wir haben damals gesagt, die Zukunft wird bunt. Das ist ja auch geworden. Dann direkt nach dem Easter Hack haben wir angefangen, Software zu schreiben. Wir hatten noch keinen Prototypen, die Platinen waren noch nicht bestückt, weil sie doch so kleine Bauteile haben, dass sie kaum von Hand zu bestücken sind. Zumindest nicht auf eine Art und Weise, dass wir gesagt hätten, okay, das funktioniert auch in der Massenfertigung. Ich kann bestimmt viele Dinge von Hand löten, aber wenn ich 5.500 Stück dann am Ende davon bauen soll und eine Woche vorher festgestellt wird, hey, alle Bauteile stellen sich auf, die Lötverbindungen der BGAs sind schlecht, die Platine verzieht sich im Reflow-Ofen oder ähnliches, das wäre unschön. Also haben wir gesagt von Anfang an, gleich der erste Prototyp wird unter Produktionsbedingungen gemacht, von einem professionellen Hersteller mit einer Bestückungsmaschine durch den Ofen geschoben. Das hat uns aber wertvolle Zeit gekostet. Wir hätten, klar, natürlich die Prototypen bestücken können, sofort nachdem die Platinen da waren, haben uns allerdings dafür entschieden, 2 Wochen zu warten im Prinzip, damit unser Bestücker ein kleines Fenster finden konnte für uns und was tun. Wir haben die Zeit genutzt für Firmware und aus einem Dev-Board ein Badge zusammengebaut, der interessanterweise sogar funktioniert hat und auch ein EKG geliefert hat, Bootloader dafür geschrieben und dann 6. Mai die ersten Prototypen bestückt. Hier in Berlin bei einem kleinen Hersteller, die machen so Prototypen und Inhouse-Fertigung und ähnliches. Da liefen dann am Nachmittag die Platinen vom Band, die ersten 16 Stück, glaube ich. Ich glaube, wir hatten 20 Platinen gemacht und davon 16 bestückt. Dann, wir wussten ja schon, was zu erwarten ist. Wir hatten schließlich uns vorbereitet. Wir hatten ja mit den Devboards alles gemacht und die haben super funktioniert und so weiter und so fort. Schließen das Gerät noch beim Bestücker an und nichts. Tot. Macht gar nichts. Kein Lebenszeichen. Ich kenne das Gefühl. Ich hatte das schon mal. Damals hatte sich herausgestellt, du solltest den Einschalter auf die Einposition stellen und dann geht es an. Das war leider hier nicht der Fall. Es hätte einfach angehen sollen, hat es nicht getan. Wir haben uns dann hier in den CCCB verzogen, genau unter euch in den Keller, ans Ostsee gesetzt, das Ding mit Kabeln ausgestattet, Sachen aufgemacht, getan und gemacht und aber irgendwie nicht so wirklich die Fehlerursache gefunden. Bis spät in die Nacht und irgendwann habe ich gesagt, so, ich muss jetzt schlafen, weil ich kann das nicht mehr. Ich brauche Schlaf. Als ich aufgewacht bin am nächsten Tag, also in der Nachricht, läuft, du musst nur einen Akku anschließen. an dem Tag ist dann auch hier dieses erste Video entstanden, da der Vibrationsmotor läuft und ich gehe mal zurück, mach's nochmal an. Die LEDs leuchten, du kannst es einschalten über den Taster. Es zeigt was auf dem improvisierten Display an, es läuft vom Akku und so weiter und so fort. Und puh, also immerhin, es funktioniert. Wir könnten das jetzt bauen, das würde etwas tun. Hoffentlich gut genug. Das Problem aber, was wir gesehen haben, ist, wenn kein Akku angeschlossen ist, dann geht es nicht an. Was passiert denn dann, wenn der Akku leer ist? Denn der Laderegler, der da drin ist, der lädt den Akku nicht, wenn die Software eben nicht sagt, dass er jetzt den Akku laden soll. Das war dann auch die ganz große Änderung vom Prototypen zur finalen Platine. Wir haben in die Schaltung noch 2 Bauteile eingebaut, eine Sicherung und eine Diode. Die Sicherung, damit die Diode nicht kaputt geht, wenn irgendjemand an dem Gerät rumspielt, und die Diode, um selbst wenn der Laderegler sagt, das war ein bisschen viel Strom gerade, trotzdem Strom zu liefern. Das ist ein Hack, das ist ein ganz, ganz, ganz fieser Hack, den wir da gemacht haben. Wir wussten auch nicht so wirklich, ob er funktionieren wird, bis ganz zum Schluss. Tut er aber, und am Ende hat er uns sogar noch ein bisschen geholfen, weil wir dadurch mehr LEDs noch heller machen können. Super. So, 16. Mai, wir haben Leute, die sich mit Hardware befassen, die daran arbeiten, die obere Platine zu bauen und so weiter und so fort, und alle sind total unter Wasser, und Gott sei Dank kommt Rahix vorbei bei uns im Münchner Club und er hat das lokale Rust-Treffen organisiert und fragt, sag mal, du hattest mal erwähnt, dass du da irgendwie Unterstützung brauchst. Ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue. Ich habe sowas noch nie gemacht. Und ja, ja, klar. Und ich bin so froh, weil er hat dann komplett die Firmware übernommen und relativ schnell die Struktur definiert. Er wird dann später auch noch was zur Software sagen. Wir haben 2 Kerne in dieser CPU und wir haben sie dann aufgeteilt in das Epicardium und das Picardium, um es möglichst einfach zu machen, Software zu schreiben. Und auch Software zu schreiben, die eventuell ganz anders ist, als wir sie uns vorgestellt haben, wie Leute sie schreiben wollen für dieses Gerät. Ah, die beiden Punkte sind vertauscht. Aber ein paar Tage, nachdem wir dann das untere Board hatten, haben wir dann das obere Board gebaut mit dem Display drauf. Das hat also das war vollkommen voller Fehler. Das haben wir so schnell zusammengebaut, dass wir Bauteile hatten, die nicht auf die Platine gepasst haben, die falsch angeschlossen waren. Ja, das ist alles, was eigentlich passieren kann. Und das meiste hat nicht gepasst, aber das Display konnte wenigstens angestört werden. Und juhu, immerhin. Dann, wir haben den 17. Juni und wie erwähnt, wir brauchen mindestens 1,5 Monate, um diese Platinen herzustellen. Also haben wir schon mal Platinen bestellt, 5.500 Stück. Kein weiterer Prototyp. Das war dann auch im Prinzip der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, das ist jetzt Go-No-Go-Zeitpunkt. Wir müssen jetzt Geld ausgeben, Dinge bestellen. Auch wenn wir noch nicht so hundertprozentig wissen, wie viel davon funktionieren wird. Ich meine, den Prototypen hatten wir schon auf Herz und Nieren geprüft und die passenden Änderungen gemacht. Aber es ist immer noch ein Gamble gewesen. Hätte auch schief gehen können. Insbesondere hatten wir zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel noch keinen neuen Prototypen für unser Harmonic Board, wie wir es nennen, das oben drauf gesteckt wird. Das kam dann nämlich tatsächlich erst 2 Tage später. Aber es war einfach keine Zeit mehr. 19. Juni haben wir das Layout abgeschickt und zum Glück hat einfach alles funktioniert. Abgesehen vom Design und wie es aussehen würde, hatten wir schon alles integriert. Wir wollten aber auch das Camp-Design noch nicht leaken. Das war dann tatsächlich erst für ein paar Wochen später vorgesehen. 3. Juli. Wir haben das Camp-Design integriert, die mit dem Designer zusammen, die schönen Linien gemacht. Die Platinenhersteller haben das auch erstmal nicht so wirklich verstanden, was wir von ihnen wollen, aber zum Glück hat es funktioniert. 3. Juli, das bedeutet, wir haben jetzt noch etwa 1,5 Monate bis zum Camp. Im Juli haben wir Wristbands produziert, mehrere tausend, also von Hand. Fast eine einzelne Person hat 6.000 bis 7.000, wir haben nicht mehr nachgezählt, Wristbands produziert, die Velcro-Streifen aufgenäht, in einer professionellen Papierschneidemaschine geschnitten, verpackt, die gesamte Logistik dazu gemacht und so weiter und so fort. Ein absolutes Mammutprojekt. Nur das in sich. Warum wir diesen Stoff genommen haben, später. 5. August, die Harmonic Boards werden bestückt. Warum die Harmonic Boards? Die haben wir doch erst später bestellt, aber sie sind halt schlicht und ergreifend von der Technologie der Platine viel einfacher, waren also auch schneller fertig. Die haben wir dann 2 Wochen lang hier in Berlin bestücken lassen und währenddessen im X-Hein, einem befreundeten Hackerspace, eine gigantische Lötaktion durchgeführt, weil die Displays, die wir ausgewählt haben, von Hand verlötet werden mussten. Das war so eine Entscheidung wie damals bei der Rocket, wo wir gesagt haben, okay, die Steckverbinder, die sind uns zu teuer, wenn sie maschinenbestückt sind, wir bestücken sie von Hand, das sind ja nur 6.000 Stück. Damals habe ich gesagt, so nie wieder. Dieses Mal war es, wir wissen nicht, wohin mit dem Steckverbinder. Das Ding ist so klein und wenn ich jetzt ein Display habe, das einen Steckverbinder braucht, dann weiß ich nicht, wohin mit dem Steckverbinder. Es blieb nur übrig, es anzulöten. Es war eine, also ich würde sagen, gigantische und tolle Aktion. Wir haben so viele Leute da gehabt, die geholfen haben. Wir hatten Leute da, die nicht mal aufs Camp gegangen sind und wahrscheinlich hunderte Badges gelötet haben. Die haben dann später noch eins bekommen, allein aus Danke. Aber wir haben pro Tag über 1000 von diesen Displays gelötet. Und gelötet bedeutet ja nicht nur eine Platine nehmen und ein Display auflöten. Das bedeutet ja auch, die Platinen aus ihren Nutzen herausbrechen, sie abfeilen, damit da keine scharfen Kanten dran sind, dann das Display auflöten, dann mit dem Mikroskop kontrollieren, dass das Display korrekt aufgelötet ist. Dann, wenn es nicht gut aussieht, nochmal neu löten, dann nochmal kontrollieren, dann in die Box. Das war eine gigantische Menge Arbeit. Aber einige Leute haben Löten dabei gelernt und ich glaube, sie hatten ganz schön viel Spaß. Es geht in die Schlussphase. Es ist der 16. August. Am 21. beginnt das Camp. Die Produktion der Fundamental Boards beginnt. Warum das so ist und warum das so unglaublich spät war, erzähle ich euch später. Aber im Prinzip haben wir so eine Art Just-in-Time-Produktion gemacht. Wir haben auf dem Camp bereits vorgepackt, vorgetestet und jeden Tag quasi Lieferungen bekommen. Leute vorbeigeschickt beim Bestücker in Bayern, die sie uns per Auto hochgefahren haben, dann auf dem Camp getestet und jeden Tag kamen ein paar mehr. Am Ende haben wir dann UPS-Overnight-Sendungen gemacht. Das Lok war immer so, da sind Pakete für euch, da sind jede Menge Pakete für euch. Sie sind super schwer. Und es wäre also fast schief gegangen. Ich glaube, auf dem Camp hat niemand was davon mitbekommen, weil wir traditionell die Badges immer sehr spät ausgeben. Wir haben Blut und Wasser geschwitzt. Am Ende haben wir auch gesagt, okay, testet sie nicht mehr, schickt sie uns einfach. Wir testen sie hier. Wenn irgendwas kaputt ist, dann reparieren wir sie auf dem Camp. Wir haben immer noch einen Sack mit ungetesteten, potenziell kaputten Cardios. Schauen wir mal, was wir auf dem Kongress damit machen. Auf dem Camp ging der Stress sofort weiter. Weil es muss ja Software produziert werden. Wir haben relativ am Anfang etwa 2 Releases pro Tag gemacht und die Funktionen erweitert. Freitagabend war dann zum ersten Mal das EKG lauffähig. Das war so der Meilenstein des ganzen Projekts. Okay, endlich, das funktioniert und zwar noch auf dem Camp. In der Zwischenzeit haben Leute schon angefangen, Apps zu schreiben. Und angefangen, die LEDs zu benutzen, versucht, Daten zu übertragen per Licht, das Bluetooth zu benutzen und Ähnliches. Wir kommen später nochmal zu den coolsten Applikationen, die in der Zwischenzeit gekommen sind. Aber es war doch auch ein ganz schön großer Aufwand da. Ein paar Monate später können wir jetzt auch sagen, was geht alles nicht. Es ist eine sehr schlechte Uhr. Es war nie gedacht als Uhr, dass es so eine schlechte Uhr ist. Hätte ich nicht gedacht. Wir haben schlicht und ergreifend 2 Kondensatoren vergessen. Sie gehen alle sehr vorhersehbar zu schnell oder zu langsam. Das habe ich schon wieder vergessen. Da müssen wir noch ein bisschen Software für schreiben, das anzupassen. Aber interessanterweise benutzen die meisten Leute es doch als Uhr. Und viele der Applikationen so zeigen erstmal eine Uhr an. Und vielleicht liegt das auch daran, dass wir die allererste Applikation, die wir für das Gerät geschrieben haben, war eine Uhr. Aber schlicht nur weil der Code dafür rumlag. Das war vielleicht eine schlechte Entscheidung damals. Die obere Platine hat eine Leuchtdiode, die eigentlich so rauszeigen soll, um als Taschenlampe zu dienen. Die zeigt schlicht und ergreifend in die falsche Richtung. Zeigt nach innen, das Datenblatt falsch gelesen. Lässt sich auch leider nicht anders maschinell bestücken. Wir haben also noch 6000 LEDs, die man von Hand bestücken könnte, aber das haben wir nicht mehr gemacht. Die Knöpfe und das Display gehen gerne kaputt. Wenn ihr ein Cardio habt, dann druckt euch ein Case aus. Es gibt wirklich, wirklich schöne Case-Designs. Ich gebe mal das hier kurz rum. Das ist ein komplett 3D gedrucktes Case. Es gibt dafür einen Generator. Den Link gibt es irgendwann mal zum Twitter-Feed. Und damit lassen sich die Buttons wirklich, wirklich schön drücken. Man kann sich eine Schutzfolie fürs Display einlegen, das Display geht nicht mehr kaputt und es ist konfigurierbar in wahrscheinlich tausenden verschiedenen Varianten. Etwas, was nach dem Camp leider erst passiert ist, aber ich würde sagen, es macht aus zwei Platinen tatsächlich ein richtiges Produkt. Und warum sind wir so kläglich gescheitert mit der Interaktion auf dem Camp? Ich würde sagen, es liegt an Bluetooth Low Energy. Das Gerät ist relativ klein, der Akku ist relativ klein. Bluetooth Low Energy lag sehr nahe als Technik, als Interaktion mit anderen Geräten, mit Installationen auf dem Camp, mit dem Telefon und Ähnlichem. Aber wir haben es einfach nicht stabil genug bekommen. Vielleicht auch, weil der Chip so neu ist. Wir haben ihn ausgewählt, weil er schlicht und ergreifend sehr stromsparend ist für das, was er kann. Viele Leute haben gefragt, warum hat er keinen ESP32 genommen? Aber ich kann sagen, der verbraucht halt mehrere 10 mAh, wenn er auch nur ein bisschen Bluetooth macht. Und da ist der Akku einfach super schnell leer. Wir erwarten, dass sich das noch ändern wird. Also wir arbeiten weiter an der Firmware. Und schauen wir mal, der 37C3 wird hoffentlich ein paar schöne interaktive Installationen haben. Es hat also irgendwie funktioniert. Wir haben ein Gerät gebaut, das kann ein EKG aufzeichnen. Es kann sogar ein ziemlich gutes EKG aufzeichnen, wenn ein Kabel angeschlossen wird. Wir haben ein paar Leute gehabt, die das mit kommerziellen Geräten verglichen haben und gesagt haben, das sieht super aus. Es macht halt nur eine Ableitung, ja. Und du kriegst halt, je nachdem, wie du das positionierst, unterschiedliche Werte und kannst unterschiedliche Dinge sehen. Das ist der eine Nachteil. Nichtsdestotrotz, irgendwie geschafft. Kommen wir doch mal zu den beinahe Katastrophen. Es gab mindestens zwei Gründe, warum dieses Badge, und aus Gründen, die außerhalb unserer Macht lag, gescheitert wäre. Und die erste habt ihr alle gesehen. Das war diese hier. Im Presale des Camps zum allerersten Mal gab es einen Badge-Support. Also ganz bewusst Support genannt. Denn wir hatten nicht genug Geld. Das Camp wurde viel teurer als erwartet. Die Kosten sind in gewissen Bereichen massiv gestiegen und das Badge hätte den Ticketpreis einfach über eine gewisse Grenze geschoben, die nicht kommunizierbar ist und letztlich auch nicht vertretbar. Wir hatten aber für uns immer den Anspruch, wir wollen ein Badge für alle. Wir wollen nicht ein Badge für die Leute, die es sich leisten können, sondern wir wollen ein Badge, das für alle ist, das Funktionalitäten hat, die eventuell nur funktionieren, wenn alle eins haben, und wollen nicht etwas, dass Leute sich dazu klicken können im Ticketvorverkauf und dann haben es nur die und können eventuell auch noch sagen, sie haben diesen Status und das Geld dafür und so weiter und so fort. Aber das war so die erste Idee. Hey, das funktioniert nicht. Wir müssen irgendwie hier uns was ausdenken. Und warum machen wir nicht einen Vorverkauf im Ticketshop? Ja, erstmal widerspricht unseren Zielen und zweitens bringt uns in Probleme mit dem Preis selbst. Wir haben extrem viele Komponenten gesponsert. Wir haben Dienstleistungen zu Vorzugspreisen, weil wir ein gemeinnütziger Verein sind und weil Leute einfach das Projekt gut finden. Dennoch haben wir auch Kosten für Bauteile und je weniger wir bestellen, desto teurer wird das Ganze und wenn du nicht weißt, wie viele du überhaupt bestellen sollst, dann wird es halt auch potenziell unattraktiv. Die Lösung war, wir bauen etwas in den Ticketshop, das sagt, ja, du bekommst ein Badge, aber gleichzeitig sagt, du finanzierst es auch für andere mit. Und wenn 2/3 der Leute diese Option klicken, zu diesem Preis, der voreingestellt ist, dann haben wir genug Geld, das Badge für alle zu finanzieren. Das war ganz schön Nervenkitzel während des Presales, wenn wir mal die Daten bekommen haben. Am Ende waren es 3/4 aller Leute, haben 21 € gegeben und damit war es safe. Und wir konnten sagen, ja, wir bauen es wirklich für alle. Das Einzige, worauf wir achten müssen, ist, dass die Leute, die das geklickt haben, garantiert eins bekommen. Und falls es irgendwelche Probleme gibt. Und der Rest halt so viele, wie da noch da sind. Deshalb auch blaue und weiße Voucher auf dem Camp. Das war der Grund. Wir haben es versucht, möglichst, naja, attraktiv in diesen Text zu formulieren. Mit, so that everybody at CC Camp can receive their own cardio. Es gab tatsächlich Leute, die haben gesagt, die haben das gelesen und gesagt, so, warum würde ich das tun? Ist trotzdem genommen, aber das fand ich ein bisschen schade. Ich glaube, die meisten haben es überhaupt nicht gelesen und nur gesagt, ja, ich will. aber es war schlicht und ergreifend, alle, die eins genommen haben, haben es querfinanziert für den Rest. Und ich würde sagen, das ist gar nicht so ein schlechter Deal. Hat auf jeden Fall gut funktioniert. Crisis averted. Die nächste kam kurz darauf. Und das ist mehr ein Symbolbild für diese Krise. Ein super relevanter Chip wurde extra für uns hergestellt. Der existiert momentan quasi als Engineering-Muster und war noch gar nicht auf dem Markt verfügbar. Es gab leider ist die CPU. Ja, also sehr essentiell. Und es gab leider einen sehr, sehr, sehr tragischen persönlichen Zwischenfall, der dazu geführt hat, und da kann auch niemand irgendetwas dafür, dass die Lieferung verzögert wurde. Und das hätte uns beinahe hinter das Camp geschoben mit der Lieferung dieser Chips. Das war, also wir saßen auf glühenden Kohlen. Wir hatten Platinen bestellt, Bauteile bestellt, Verträge und Angebote angenommen. Und dann war irgendwann so, ja, vielleicht kommt dieser Chip nicht. Es war am Ende eine Fügung des Schicksals. Ich hatte beim Schreiben der Firmware in einer Datei des Software Development Kits der CPU einen Pfad einer Datei gefunden, ein Home-Verzeichnis, und da stand ein Name drin. Ich habe diesen Namen im Internet ausfindig gemacht und den Menschen angeschrieben, weil ich einfach nur irgendwas zu dem SDK wissen wollte und mir dachte, so, das ist vielleicht eigentlich gar nicht schlecht. Die Person sagt, dass sie Open Source mag und ist in einem Hackerspace der lokalen Stadt aktiv, und ich dachte mir so, das ist vielleicht ist es okay. Und habe in dieser Person einen unglaublich motivierten Mitstreiter für das Projekt gefunden, der uns mit Pre-Releases fürs SDK versorgt hat und an sich einfach das Projekt cool fand. Stellt sich raus, durch seinen Einsatz und sagen wir mal kreative Lösungsfindungsmöglichkeiten konnten wir die Chips gerade so rechtzeitig durch Umgehung diverser Prozesse innerhalb der Firma rechtzeitig bekommen. Denn die waren gerade beim externen Dienstleister beim Testen in Taiwan und hätten laut Prozess eigentlich erstmal noch eingebucht werden müssen und wieder ausgebucht werden müssen und so weiter und so fort. Und das hätte nicht funktioniert. Und er hat es geschafft, dass die Chips direkt aus Taiwan zu uns quasi vor die Haustür geliefert werden, damit wir sie sofort zum Bestücker bringen können. Tja, und dann war ein super Taifun da. Der hat am Freitag zugeschlagen und es gab schlicht keine Flüge mehr aus Taiwan. Hätte uns ein ganzes Wochenende gekostet. Und FedEx, das war damals die Information, macht keine Pickups am Samstag. An diesem Samstag hatten wir hier schon die erste Lütaktion. Und es war unglaublich. Und irgendwann kam dann aber doch, okay, es gibt ein Tracking. Und ich kannte FedEx schon so ein bisschen, wie das funktioniert. Ich wusste, es kommt am Montag, kommt das in München an. Das wird funktionieren. Kommen die Chips also am Montag an. Wir bringen sie zum Bestücker. Bestücker sagt, ja, schaut gut aus, machen den ersten Testlauf. Mhm. Am nächsten Tag Förderbandstillstand beim Bestücker. Kleines Problem. Wir können an dem Tag nicht produzieren. Das war Mittwoch. Donnerstag ist Feiertag in Bayern. Kommt ein langes Wochenende. Da haben die wirklich noch die Leute aus dem Urlaub geholt, quasi, damit die Linie weiterläuft. Und wir reden von Freitag vor dem Camp. Mittwoch geht das Camp los. Das ist der Grund, warum das alles so unglaublich spät war. Und wäre dieser Super-Taifun noch ein bisschen früher oder später oder anders gekommen, hätte es vielleicht auch gar nicht funktioniert. Wir wussten natürlich, das könnte kommen und haben uns entsprechend vorbereitet. Und wir haben uns gedacht, okay, was, wenn wir die Platinen einfach ohne die CPU bestücken und sie auf dem Camp von Hand selbst bestücken? Wir haben dann in den Tagen oder zwei Wochen vorher eine Testplatine produziert, die wir nur benutzt haben, um zu üben, diese Chips zu löten. Ich gebe die mal rum, damit ihr sehen könnt, wie das so aussieht und die Abmessungen davon. Und das Besondere daran ist Folgendes. Was ihr hier seht, ist so ein Land-Pattern eines BGAs. Das sind alles einzelne Kontaktpunkte und da drauf wird der Chip gelegt. Und ihr seht die Lötpaste, die ist jetzt gerade noch so, das ist noch eine Paste und normalerweise wird da jetzt der Chip draufgelegt und dann wird das Ding einmal verlötet, alles toll. In unserem Fall wäre aber Folgendes passiert. Die Lötpaste kommt drauf, dann wird sie verlötet und wird fest und dann müssen wir den Chip da drauf tun. Weil es stand außer Frage, die Paste nachträglich nochmal drauf zu tun. Wir haben echt alles überlegt, so mit Jetprintern drauf tun oder mit einem kleinen Rakel später drauf tun, alles, aber musste alles verworfen werden, war nicht möglich. Also haben wir gesagt, okay, wir probieren das. Wir schieben sie einmal durch den Ofen, es schmilzt auf, dann tun wir ein bisschen Flussmittel drauf, dann legen wir unseren Chip drauf, dann schieben wir das Ganze nochmal durch den Ofen. Und tada, es funktioniert. Also wir waren tatsächlich, ich war selbst überrascht, dass das funktioniert. Dann haben wir das nochmal mit einer kompletten Platine gemacht. Wir hatten die Platinen ja schon, ja, die waren ja da, wir hatten nur den Chip noch nicht. Und das einmal ausprobiert und gelötet. Wir haben das einmal probiert, es hat ungefähr eine Minute gedauert, um sie alle zu löten. Dann haben wir sie nochmal geröntgt. Und gesehen, 5 von 6 haben funktioniert. Und da haben wir überschlagen. Okay, wir brauchen eine Minute für 6 Stück. Wir haben irgendwie sowas wie 80% Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert. Wir würden das tun. Und wir haben wirklich tatsächlich angefangen zu planen, die Heizplatte mitzunehmen und wie viele Heizplatten wir brauchen und so weiter und so fort. Und zum Glück war das alles nicht notwendig, aber hätten wir beinahe mit tun müssen. Das war purer Wahnsinn. So, dann kommen wir mal zu einem Thema, das Cardio, würde ich sagen, ausmacht. Das sind seine Sensoren. Es ist einfach vollgepackt mit Sensoren. Und das Erste und das Offensichtlichste ist das EKG. Das Haupt-EKG, es gibt nämlich 2 EKGs, das ist der Chip ist auf dem Fundamental Board, der hat eine relativ komplexe Beschaltung und die komplexe Beschaltung rührt daher, dass er nicht nur ein EKG messen kann, er kann auch Hautwiderstand messen. Das haben wir noch nicht in der Firmware implementiert und wir wissen auch noch gar nicht so genau, was das alles so anzeigen könnte oder wofür das genutzt werden könnte. Haben uns aber dafür entschieden, alles dafür drauf zu tun, um das auch messen zu können. Wir haben sogar in allerletzter Minute von einer Version des Chips und einer Bauform auf eine andere Version des Chips und einer anderen Bauform gewechselt, ohne einen Prototypen zu machen, einfach nur, weil wir gesagt haben, okay, Hautwiderstand wollen wir auch noch messen können. Und daher können auch die Elektroden, die aktuell rausgeführt sind für das EKG, alternativ auch den Hautwiderstand messen. Hat noch niemand gemacht, aber schauen wir mal. Dann haben wir die Umweltsektion. Das ist tatsächlich nur eine einzige Komponente von Bosch, der BME 680. Das ist eine kleine Wundertüte. Die kann Temperatur messen, Luftfeuchtigkeit messen, Luftdruck messen und auch flüchtige Kohlenwasserstoffe in der Luft messen und einen Luftqualitätsindex ausgeben. Leider ist das so ein bisschen Blackbox-Magie. Und wir glauben, dass das Ding eigentlich durchaus so ein bisschen als chemische Nase verwendet werden kann. Dummerweise ist viel Software, die das macht, einfach nur ein Binary-Blob, der auf undokumentierte Register zugreift und Dinge tut. Prinzipiell ist das aber eine aktuell, ich glaube, gut untersuchte Technologie, die da verwendet wird. Und wir hoffen einfach immer noch darauf, dass da noch was machbar ist. Also, dass das Gerät zum Beispiel Gerüche wiedererkennen kann. Vielleicht nicht sagen kann, was ist das, aber zumindest sagen kann, das habe ich schon mal gesehen. Dann haben wir einen Beschleunigungssensor, Gyroskop und Magnetometer. Daraus und inklusive Sensor Fusion, daraus lässt sich eine 3D-Orientierung im Raum bestimmen, Magnetfelder messen, Beschleunigungen messen und so weiter. Leute haben damit Kompasse gebaut, haben zum Beispiel das typische Smartwatch-Feature, dass du schüttelst die Watch und die Uhr und das Display geht an, um Strom zu sparen. Oder auch für Persistence of Vision. Das hat bisher jemand versucht, aber es ist noch nicht so wirklich gut, dass das Ding halt erkennt, okay, wie werde ich gerade bewegt, um ein sauberes Bild in die Luft zu schreiben. Auf der Oberseite haben wir ein zweites EKG, das primär eigentlich ein optischer Sensor ist. Der hat einen roten und einen Infrarot-Emitter drin und eine Fotozelle und kann messen, wie verändert sich A, das zurückgeworfene Licht der Haut, wenn man sie drauflegt, oder besser gesagt des Bluts unter der Haut, und kann auch das Verhältnis dazu bestimmen, um Blutsauerstoff zu messen. Derselbe Chip hat auch noch einen zweiten EKG-Kanal, den verwenden wir nicht. Der ist tatsächlich einfach nur hier unten auf diesen beiden Extra-Pins rausgeführt. Prinzipiell aber benutzbar, wenn irgendwer einen zweiten EKG-Kanal dran löten will. Wir haben auch ein bisschen Software dafür. Und dann haben wir noch einen Lichtsensor. Das ist eigentlich eine Infrarot-Sendediode. Hint. Und die ist so geschaltet, dass sie alternativ auch Licht messen kann. Wir sind uns nicht so ganz sicher, wo eigentlich die spektrale Spitze davon liegt. Ob das jetzt, manche Leute sagen, dass es mit sichtbarem Licht nicht so gut ging wie mit Infrarotlicht. Sprich, dass die Sonne es ein bisschen besser aktiviert als jetzt zum Beispiel eine Taschenlampe, eine LED einer Taschenlampe oder die LED eines Telefons. Ist aber gut genug, um die Displayhelligkeit zu dimmen. Dann das ganze Ding ist klein, hat einen kleinen Akku, sollte also wenig Strom verbrauchen. Da kommt uns zugute, dass unser Regler für die Spannungen drei Ausgänge hat und eine davon legen wir einfach auf die obere Platine. Wir können die obere Platine einfach komplett ausschalten. Unabhängig davon, was die tut, und das hat uns auch wirklich, wirklich ein bisschen gerettet, weil da sind noch ein paar Fehler drauf, aber aufgrund der Tatsache, dass wir einfach die Spannung ausschalten können, funktioniert das. Und auch die LEDs, die hier oben drauf sind, die sind zwar alle schön, verbrauchen aber auch Strom, wenn sie aus sind. Wir haben also drei Schalter eingebaut, die sie so in Gruppen ausschalten können. Es hat die Option, eine einzelne LED nur betreiben zu können. Ganz speziell für das Camp gedacht als Personal State. Denn während wir viele Dinge, die wir uns vorgenommen hatten, also Interaktivität und Leute miteinander in Kontakt bringen, nicht umsetzen konnten, weil wir mit dem Funk Probleme hatten, haben wir eine LED dediziert dazu verwendet, um zu sagen, okay, in welchem Status befinde ich mich gerade? Möchte ich gerade mit Leuten reden oder vielleicht auch eher nicht? Oder bin ich gerade in einem Modus, wir haben sie mal Camp und Chaos genannt, frei definierbar, was die Leute sich darunter vorstellen, um ein bisschen kommunizieren zu können, ohne, also auch auf Ferne, ohne verbal werden zu müssen. Und dafür haben wir in der Schaltung tatsächlich von Anfang an Vorsorge getrieben, damit der Akku nicht einfach sofort leer ist, wenn Leute diese, auch nur diese eine LED benutzen wollen. Dann wollte ich noch ein bisschen was zur Platinentechnologie sagen, denn ja, das Fundamental Board hat sehr lange gebraucht, um gefertigt zu werden, und das hat Gründe, denn diese Chips, die wir da drauf haben, die sind winzig. Zwischen zwei Pins unseres Batterieladereglers sind 0,4 mm. Und das reicht schlicht und ergreifend nicht aus, um dann noch Leiterbahnen dazwischen durchzuziehen. Und es reicht auch nicht aus, um Durchkontaktierungen daneben zu setzen. Und da kommt man super schnell in einen Bereich von Platinentechnologie, in dem alles geht. Du kannst im Prinzip, wenn du Geld drauf schmeißt, so gut wie alles tun. Die Leute sagen ja aber potenziell erst nachher, was es kostet. Und wir haben versucht, irgendwie mit möglichst rudimentären Design-Rules Spezifikationen das zu bauen, was wir bauen wollten. Und ihr könnt sehen, vielleicht nicht so super gut, da sind diese gelben Leitungen, die laufen auf diese roten Punkte. Und die roten Punkte sind zwar einerseits die Pads, auf die das Bauteil gelötet wird, und gleichzeitig aber auch Durchkontaktierungen nach unten. Da wird mit dem Laser ein kleines Loch reingebohrt, dann wird eine Durchkontaktierung gemacht und dann wird das Ganze nochmal mit Harz aufgefüllt und nochmal mit einer leitenden Schicht überzogen, damit da ein Bauteil drauf gelötet werden kann. Alles extra Prozessschritte, und die brauchen Tage und Wochen länger, um Platinen herzustellen. Wussten wir am Anfang alles gar nicht und hat glücklicherweise funktioniert. Wir mussten auch ganz schön tricksen, manche Pads ein bisschen kleiner machen, bei den anderen Pads, dass das Via, also diese lasergebohrte Durchkontaktierung, so ein bisschen nach links oben schieben. Manche Pads haben wir gar nicht kontaktiert, weil das nicht mehr gegangen wäre, und das war schon auch so ein bisschen, wir wissen nicht, ob das wirklich funktionieren wird. Wir glauben, aber der Prototyp hat zum Glück funktioniert. Die nächste Frage war, okay, wie viele Lagen brauchen wir eigentlich? So die Standarddesigns der Hersteller haben gesagt, wir brauchen 6 Lagen, was noch mal mehr Geld gekostet hätte und noch länger gedauert hätte. Und wir haben uns am Anfang dann dafür entschieden, okay, es sieht so aus, als ob wir ein bisschen hier in Inkscape gezeichnet, als ob das geht. Wir können wahrscheinlich auch mit nur 4 Lagen auskommen. Und das dann auch nochmal geprototyped im Layout-Programm und uns am Anfang dafür entschieden. Und das hätte auch schiefgehen können, ebenfalls. Besonders, weil wir Funk drauf haben und das alles nicht so vorgesehen ist, aber es hat trotzdem funktioniert, und am Ende ist diese schöne Platine hier rausgekommen. Das ist ein Röntgenbild davon, und ihr könnt da sehen, wie die Proportionen dazu sind. Da oben ist die USB-Buchse, in der Mitte die CPU, an den Rändern seht ihr die Antenne noch und den Vibrationsmotor, den Steckverbinder auf die obere Platine, und ist auch alles ungefähr so groß, dass man das kaum mehr kleiner machen kann. Das ist also ein bisschen von den äußeren Sachen definiert, wie groß ist diese Platine. Wir hätten sie vielleicht noch ein bisschen stauchen können, aber dann auch entsprechend weniger Anschlüsse auf der Seite gehabt. Und die waren uns auch wichtig, dass die da sind. Das ist so ein bisschen ein Teil der Mechanik. Wir wollten nämlich etwas bauen, das von den Leuten selbst erweitert werden kann. Und zwar idealerweise, ohne irgendetwas löten zu müssen. Und die Idee, etwas zu haben, das sich annähen lässt und ein Wearable ist, war ziemlich früh da und ziemlich ergreifend. Und deshalb auch dieses dicke Neopren, das wir, und es sich sehr schlecht schneiden lässt, aber das halt ein bisschen dicker ist. Und das hat den Vorteil, da lässt sich ein leitender Faden durchstechen, ohne dass es auf der anderen Seite wieder rauskommt. Weil wir Angst hatten, okay, wenn die Leute anfangen zu schwitzen, sich bewegen, es ist ein heißer Tag und dann der Schweiß an die leitenden Fäden rankommt, dann korrodiert das wahrscheinlich. Das Neopren ist ein geschlossener Schaumstoff, da geht keine Feuchtigkeit durch. Und er lässt sich relativ gut mit einer Nadel bearbeiten, sodass da der Faden im Stoff läuft. Und wir haben dann an die Seiten vergoldete Kontakte gemacht, um da leitenden Faden durchzumachen. Auch die Kontakte, also die Seiten der Platine vergoldet. Und einige Leute haben dann bei uns Workshops gemacht. Wir haben auf dem Camp Workshops veranstaltet, so nähen, und im einfachsten Fall ist es nur eine LED anlöten. Lässt sich natürlich noch viel mehr anlöten. Lässt sich zum Beispiel auch ein GPS-Modul anlöten. Annähen. Und es ist quasi grenzenlos, was da noch dran kommen könnte. Adressierbare LEDs. Leute haben sich quasi ganze Kostüme daraus gebaut, die mit dem Cardio betrieben wurden und LEDs angemacht haben. Und ich glaube, jetzt übernimmt mal der Rahix und erzählt euch ein bisschen was dazu, was wir uns gedacht haben zur Firmware, damit das auch für alle irgendwie interessant wird. Wenn du willst.
Ja, also ich bin meiner Meinung nach sehr spät erst in das Projekt dazu gekommen und halt habe mich vor allem in der Firmware beteiligt, und am Anfang stand eigentlich noch gar nichts. Wir wussten, diese CPU, die hat zwei Kerne, und es war so grob die Idee, auf dem einen lässt man so das System laufen und auf dem anderen lässt man dann die Payload, also das, was die App oder wie man es nennen will, laufen. Und da ist dann irgendwann dieses Bild entstanden. Was auch noch aktuell ist. Auf dem Core 0 haben wir unser sogenanntes Epicardium. Das ist das Betriebssystem vom Cardio. Das ist aufbauend auf FreeRTOS und dem Maxim SDK. Und wir haben da drin einen Haufen verschiedene Tasks, die zum Beispiel das Bluetooth managen oder Treiber für die Sensoren sind, und eben diesen API-Dispatcher, der Requests von der App entgegennimmt und damit dann mit den Treibern redet und die Hardware schalten kann. Und das Epicardium sind, ich habe vorhin mal nachgeschaut, das sind mittlerweile 13.000 Zeilen C-Code. Und auf dem anderen Core läuft eben das Picardium. Das läuft da direkt drauf, also da ist kein weiteres OS drunter, und das ist basierend auf MicroPython. Das Batch.team, die haben auf der SHA-Batch auch schon MicroPython verwendet, und das haben wir uns so ein bisschen abgeguckt, weil man halt, wenn man es in Python programmieren kann, das viel schneller damit einsteigen kann, als wenn man da jetzt in C anfangen muss. Und das lässt sich also direkt, wenn man das Batch ansteckt, über die serielle Konsole ausprobieren, kann man direkt LEDs blinken lassen oder auf dem Display was malen oder Sensorwerte sehen. Aber man kann eben auch kleine Python-Skripte schreiben und diese Apps dann auch in die sogenannte Hatchery hochladen. Das ist sozusagen der App Store vom Cardio, der eben vom Batch.team betrieben wird, und mit denen haben wir da zusammengearbeitet, um das möglich zu machen. Und mittlerweile sind da knapp 170 Apps fürs Cardio verfügbar. Alternativ kann auf diesem Core 1 auch noch was ganz anderes laufen. Das war, warum wir das so komplett getrennt haben. Also man kann auch in C ein Loadable schreiben, was dann eben auf Core 1 komplett machen kann, was es will. Das kann dann auch eben das gleiche API verwenden, was in Python zur Verfügung steht, halt die C-Version davon, und kann halt viele Dinge nochmal deutlich performanter machen. Da haben wir später auch eine Demo dafür. Zu dem MicroPython eben haben wir darauf geachtet, möglichst alles gut zu dokumentieren, dass man möglichst schnell damit einsteigen kann. Da ist der Link. Und ja. Diese Interaktion zwischen den beiden Kernen ist ein größeres Thema geworden. Das ist, man kann sich das so vorstellen wie unter einem großen Betriebssystem Syscalls, die sowas wie LEDs anschalten oder Text auf der seriellen Konsole ausgeben oder eine Datei aus dem Dateisystem lesen oder eben den Sensor konfigurieren oder dann eben später Sensor-Sample-Werte einlesen. Für die Leute, die mit ARM Cortex-M-Prozessoren vertraut sind, wir haben das aufbauend auf dem SEV-WFE-Mechanismus gemacht und so sieht das Ganze aus. Das ist im Nachhinein eine nicht so gute Idee gewesen, dieses Design. Man sieht da eben diesen FreeRTOS Idle Task ganz rechts und das ist quasi, wo der Core 0 hingeht, wenn er nichts anderes mehr zu tun hat. Und das bedeutet also jetzt, um so einen API-Call entgegenzunehmen, muss die CPU 0 sich entscheiden, dass sie nichts anderes mehr zu tun hat. Und das führt dazu, dass die API-Calls verhältnismäßig langsam sind und einen Overhead von 24 Mikrosekunden haben. Was bedeutet, wenn man irgendwie das Display Pixel für Pixel zeichnen will, dann sind das halt 300 Millisekunden. In die andere Richtung kann aber auch der Core 0 dem PyCardium ein Interrupt schicken und sowas sagen wie, es wurde eine Taste gedrückt oder irgendein Sensor hat einen neuen Wert verfügbar. Die sind jetzt hier nicht mit eingezeichnet. Und momentan haben wir 89 API-Calls und 9 Interrupts. Nach dem Camp haben wir dann auch nochmal Zeit reingesteckt, das ein bisschen auf Power zu optimieren. Davor, wenn man ausgeschaltet hat, war das Cardio ganz aus und wie viele auch uns gesagt haben, die Uhrzeit geht verloren. Das haben wir mittlerweile fixen können, indem wir das Cardio nicht ganz ausschalten, sondern in einen Low-Power-Mode legen und in dem verbraucht es nur 40 Mikroampere. Und später wollen wir da aber noch weitergehen und dann das so weit bauen, dass das von selber sich schlafen legt, wenn man zum Beispiel nur die Uhrzeit anzeigt und dann alle Sekunde aufwacht, um den Bildschirm abzudaten. Weil das ja auch Bluetooth kann, gibt es eine Companion-App. Leider hat das mit dem Bluetooth nicht so ganz funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Man kann über diese Companion-App sich eben Apps auf sein Cardio installieren, aber halt nur, wenn man eine Bluetooth-Verbindung kriegt. Mit vielen Handys funktioniert es gar nicht und mit manchen muss man mehrfach versuchen, bis man eine Verbindung hinbekommt. Und ja, da kämpfen wir immer noch sehr mit dem, das auf der Cardio-Seite alles sauber implementiert zu bekommen. Was aber auch über das Bluetooth geht, ist, man kann, das ist da unten der Beautiful-Button zum Beispiel, man kann mit den Peripherals von dem Cardio interagieren, also zum Beispiel die LEDs anschalten oder Sensorwerte auslesen. Und idealerweise kann man das irgendwann kompatibel mit so gängigen Apps machen, die von einer Smartwatch das EKG auslesen würden oder den Blutsauerstoffwert. Wir haben ein paar Apps, die wir mal zeigen wollen, so als Beispiele. Als allererstes, das ist unsere EKG-App. Das ist jetzt einfach den Finger oben auf dieses große Pad gehalten und eben auf der Unterseite dieser Metallstreifen ist die zweite Elektrode. Na? Und mit den LEDs zeigen wir an, wann ein Puls kommt und mit dieser Leiste da oben eben, wie stark gerade das Signal ist. Dann hat jemand mit Hilfe von dem Luftdrucksensor ein Altimeter gebaut, das die Höhe über Normal Null anzeigen kann. Es gibt eine Kompass-App, die, wenn man genau nach Norden zeigt mit dem Cardio, vibriert. Und die Idee davon ist, dass man irgendwann ein intuitives Gefühl entwickelt, wo Norden ist. Mal was anderes. Man kann damit Googly Eyes implementieren. Wie Schneider vorhin schon gezeigt hat, es gibt diese Uhr, die, wenn man sie schüttelt, angeht. und dann nach einer Zeit wieder aus und dadurch halt viel Strom sparen kann, weil das Backlight von dem Display schon eine Menge braucht. Dann wurden aber auch Spiele implementiert. Und mit Hilfe von den Loadables, die in C geschrieben sind, kann man noch deutlich weiter gehen. Und da waren wir auch alle weg, dass sowas möglich ist. Und entschuldigt, dass ich so schlecht Auto fahren kann. Ja. Im Nachhinein muss ich sagen, ich bin erstaunt, dass das mit der Firmware überhaupt so gut funktioniert hat. Knapp vor dem Camp sind noch ein paar große Probleme aufgetreten. Eins davon war, dass wir festgestellt haben, wenn mal eine App geladen ist, kann man nicht noch eine andere laden. Weil dieser Core 1, auf dem die App läuft, ist komplett unabhängig. Und man kann den aber nicht resetten, ohne die gesamte CPU neu zu starten. Und dann mussten wir uns ein System ausdenken, wie man das trotzdem hinbekommt. Im Endeffekt haben wir es lösen können, indem wir in jedes Loadable und in das PyCardium eine kleine Methode einbauen, die automatisch den Core in einen quasi Reset-Zustand bringt, wenn so ein Interrupt kommt. Aber dazu muss das halt kooperieren. Und wenn man sich jetzt so ein Loadable vorstellt, was irgendwie genau in einem Moment, wo es Interrupts ausgeschaltet hat, crasht, nichts tut, haben wir keine Chance, da dran zu kommen. Und die einzige Lösung, die wir da noch hätten, wäre jetzt, das gesamte RAM einfach mit Relative Jump Instruktionen zu überschreiben und zu hoffen, dass man dabei den Program Counter erwischt und dann zum Reset Stop zurückspringen. Ja, wie vorhin schon gesagt habe, beim API, da haben wir vielleicht nicht die richtige Wahl getroffen. Der saubere Weg wäre ein Inter-Process-Interrupt, was es halt auf Cortex-M4-Prozessoren nicht gibt. Und ja, das müsste man irgendwie auf einem anderen Weg nachbauen. Aber da ist auch noch Potenzial. Und man hätte sich früher daran halten sollen, wie die Unix-Philosophie funktioniert. Wir haben mittlerweile, glaube ich, 3 oder 4 APIs, die alle wie ein File-API aussehen. Hätte man auch eins draus bauen können. Was ganz aktuell ist, Daylight Savings Time. Wir haben die Timezone hardcoded, knapp vor dem Camp. Jetzt haben wir halt ein Problem. Ja, das müssen wir noch reparieren. Das wird hoffentlich ganz bald passieren. Vielen ist auch aufgefallen beim Display, das ist ein bisschen langsam. Das liegt eben daran, dass wir beim API so einen großen Overhead haben. Aber wenn man eben wenn man über das API die Pixel zeichnet, ist das so extrem langsam. Wenn man quasi den Framebuffer im Memory von dem Core 1 halten würde, könnte man das deutlich beschleunigen und sowas wie dieses 3D-Zeug auch in Python machen. Vielleicht nicht 3D, aber mit deutlich mehr Performance. Ja.
Okay, so das ist also das, wir sind jetzt im Jetzt angelangt und jetzt wollen wir ein bisschen in die Zukunft schauen. Beim Radio war es so, wir waren quasi tot nach dem Projekt und haben es auch ganz schön schleifen lassen. Es hat ja auch immerhin das erfüllt, was es sollte, es war ein funktionierendes SDR und es ließ sich am Computer wie ein HKF benutzen. Okay, gut, aber beim Cardio, da ist noch viel mehr drin und noch viel mehr Potenzial da. Und wir merken das auch in Bezug auf, wie viele Leute auf uns zukommen und immer noch contributen. Jetzt etwa, wie viel später ist es? 3 Monate nach dem Camp. Wir werden also auch am Kongress weitermachen. Die Assembly ist angemeldet. Ich hoffe, sie wird auch Tische zugeteilt bekommen. Und was wir gesehen haben, ist, dass Leute innerhalb kürzester Zeit wirklich, wirklich spannende Dinge bauen können. Wir haben zwischen jetzt und dem Camp im X-Hain 2 Cardio-Workouts veranstaltet. Schlicht und also vielleicht als Hackathon vergleichbar, 2 bis 3 Tage lang im Hackerspace schlicht an, was auch immer die Leute Interesse haben, arbeiten. An der EKG-Funktion, Leute haben ihre 3D-gedruckten Gehäuse gezeigt, wir haben am Bluetooth-Stack weitergearbeitet. Und zwischen 2 solchen Iterationen haben Leute wirklich, wirklich spannende Dinge getan. Und es ist jetzt zwar nicht mehr lange bis zum Kongress, aber wir werden jetzt die Tage einen kleinen Wettbewerb announcen mit verschiedenen Kategorien, um ein bisschen Motivation zu streuen, bis zum Kongress noch spannende Dinge zu tun, mit hoffentlich auch interessanten Preisen und einer Vorstellung dessen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, obwohl es noch relativ wenig Zeit bis dahin ist, genügend Leute ein Cardio haben, die entsprechende Dinge tun können, um damit bessere, interessantere Einzelapplikationen zu schaffen, die aus den Sensoren und das, was das Cardio ist, etwas herausholen, das andere Geräte nicht können. Sei es, weil sie diese Sensoren nicht haben oder weil sie nicht ausreichend erweiterbar sind oder vielleicht auch nur, weil sie geschlossen sind. Das Interessante am Cardio ist, die Daten sind euers, sind niemand anderes, auch die Rohdaten. Die Apple Watch, ich weiß nicht, was sie euch gibt, aber im Zweifel vielleicht auch nur ein Bild oder irgendwelche China-Gadgets. Wenn ihr mit dem Cardio ein EKG aufzeichnet, dann werden schlicht und ergreifend die Rohdaten in eine Datei gespeichert. Und es gibt einen kleinen Viewer dafür, aber das Cardio selbst interpretiert die Daten nicht weiter. Muss es auch nicht. Und es leitet sich auch nicht an einen Cloud-Dienst weiter. Interessant, was damit zu machen ist. Mit der Kombination der Sensoren und der Aktoren lässt sich bestimmt auch vieles machen. Zum Beispiel, ich habe jetzt leider das Bild nicht mehr dabei, aber wir können ja hier ein Kabel an das USB-C anschließen und dann fallen da die beiden EKG-Leitungen aus und die offensichtliche Sache damit zu tun ist, sie sich auf den Brustkorb zu kleben. Hindert euch aber niemand daran, sie zum Beispiel an die Schläfen zu kleben. Dann seht ihr, wenn sich die Augen bewegen. Es sind schon mehrere Leute auf die Idee gekommen, wir könnten eine Lucid Dreaming App machen, die nachts erkennt, wenn ihr eine REM-Phase habt, weil sich die Augen bewegen und dann mit dem Vibrationsmotor euch so ein bisschen sagen, hey, wach mal nicht so ganz auf vielleicht und bewegt euch ein bisschen in eurem Traum. Wir haben hier oben den Blutsauerstoffsensor. Und zusammen mit dem EKG lässt sich damit quasi die Signallaufzeit des Blutstoßes im Körper messen. Das Herz schlägt irgendwann und das EKG bekommt das quasi instantan mit, weil der elektrische Impuls quasi sofort da ist, während die eigentliche Welle des Herzschlags in eurem Finger erst ein bisschen später auftaucht. Interessanterweise korreliert das zum Blutdruck. Das lässt sich also so Blutdrucktrending damit machen. Und im Prinzip, alles, was dazu zu tun ist, ist die beiden Peaks dieser Signale miteinander vergleichen, wie weit sie auseinander sind. Und dann ein bisschen Magie in Form von Mathematik draufwerfen, die potenziell pro Person anders ist und es muss auch kalibriert werden. Prinzipiell ist es aber möglich. Wir haben immer noch super viel Potenzial im BLE. Bluetooth Low Energy, das werden wir wahrscheinlich bis zum Kongress noch nicht ausreizen. Das ist wahrscheinlich eher was für 2020. Die Kombination aus dem Beschleunigungssensor und den LEDs ist auch noch nicht ausgereizt. Da lässt sich auch noch viel mehr machen in Bezug auf Persistence of Vision, um Leuten irgendwas mitzuteilen. Und ich bin mir auch sicher, dass der Umweltsensor noch interessant verwendet werden kann. Und wenn es auch nur ist, sich das Gerät zu Hause hinzulegen, mit dem Raspberry Pi die Daten abzugreifen und in ein kleines grafisches Backend zu legen. Immer noch besser, als das Ding in der Schublade liegen zu haben. Die Batterielaufzeit für mehrere Monate bekommen wir bestimmt hin. Ist also noch viel Potenzial da und wir haben auch vor, da weiterzumachen. 37C3 wird auch irgendwann sein. Besseres Bluetooth, weil schlicht und ergreifend auch der Hersteller am SDK arbeitet und ein paar mehr interaktive Installationen hoffentlich da sein werden. Es ist sogar so, dass Maxim, die uns viele Chips gesponsert haben, das Design so gut finden, dass sie es nochmal auflegen werden. Erstmal nur intern, soweit ich das verstehe, ein paar hundert Stück, weil es einfach ein gutes Referenzdesign ist. Ist aber nicht ausgeschlossen, dass es das Cardio irgendwann zu kaufen gibt. Nicht von uns und auch kein Profit für uns. Haben wir eh nie gehabt. Aber generell möglich, eins nochmal zu bekommen. Das wäre, glaube ich, ein absoluter Meilenstein dafür. Da gibt es eine Frage. Aber wir können sie auch wiederholen.
Ihr sagtet vorhin, dass ihr auch noch Teile habt, die eventuell nicht funktionieren. Also gibt es da auch vorher auch die Möglichkeit, nochmal so ein Ding zu testen?
Wir haben noch etwa 500 Gramm, glaube ich. Oder waren es 2,5 Kilogramm? Ich bin mir nicht ganz sicher. Die in diversen Zuständen sind. Also eventuell müssen sie nur nochmal versucht werden zu flashen. Teilweise sind ein paar Komponenten nicht ganz richtig gelötet. Wir werden auf jeden Fall auf dem Kongress nochmal welche dabei haben. Oder sie gar auf dem Kongress zum Laufen bringen und weiter gegen Voucher austeilen, falls noch Leute mit Vouchern da sind. Das ist aber unser primärer Fokus erstmal. Was wir mit denen machen, die dann noch immer nicht repariert sind, ich hatte mal so eine Idee, ja, wenn du es reparieren kannst, dann ist es deins. Besteht natürlich die Gefahr, dass wir danach noch mehr Defekte haben. Also die noch schlimmer defekt sind. Aber das Ziel ist auf jeden Fall nicht, sie in einer Kiste rumliegen zu haben. Das ist ganz klar. Genau. Ich glaube, damit schließen wir auch tatsächlich. Das wäre schon die erste Frage gewesen. Ich bin mir sicher, ihr habt noch mehr. Sicher nicht? Ah.
Hi, ich habe tatsächlich eine Frage an dich, Schneider. Und zwar das Goldplaten von den Seiten. Ist das irgendwie ein Extra-Service oder gab es das quasi gratis dazu? Oder habe ich jetzt schon öfter mal auf Platinen gesehen, aber ich habe mich immer gefragt, ja, wie das so in der Produktion abläuft.
Das war tatsächlich etwas, was wir noch so, hey, könnten wir machen, festgestellt haben. Wir haben uns mal, es ist ja nicht das erste Badge, das dazu ausgelegt ist, mit leitendem Faden benutzt zu werden. Zum Beispiel die Badges des EMF-Camps, die machen das schon seit 2 Iterationen. Und ich hatte mir mal eins davon angeschaut und festgestellt, ah ja, die machen auch die Seite der Platine beschichtet, also mit Gold, also beziehungsweise halt mit dem leitenden Material. Und es gibt aber keinen Standardweg, das zu spezifizieren in den Daten. Ich habe also schlicht und ergreifend aus KiCad einen 3D-Export gemacht, also 3D-Ansicht, einfach nur ein Screenshot quasi, und in GIMP angemalt, wo ich gerne Kupfer hätte, das unserem deutschen Platinenhersteller geschickt, der das Ganze auch nur an einen Subunternehmer in Asien gegeben hat. Und dann ging das halt so ein bisschen vor und zurück und die haben uns dann ihre Interpretationen geschickt von, wollt ihr sowas? Und das sah so aus wie das, was wir wollten. Vielleicht auch da noch eine kleine Sache. Es gibt vielleicht in Deutschland einen oder zwei Hersteller von Platinen, die Dinger überhaupt hätten fertigen können. Es ist mittlerweile bei vielen Technologien in dieser Art so, dass du quasi nach Asien gehen musst. Also zu mit Lieferzeiten und nicht absolut exorbitanten Preisen. Das, was ein bisschen schade ist. Aber tatsächlich, es war am Ende, du schickst den Leuten quasi in Text, was du haben möchtest und versuchst, das so gut wie möglich zu illustrieren. Und dann funktioniert das. Hat, glaube ich, nichts extra gekostet. Oder wenn, dann vielleicht 1 oder 2 Cent pro Platine oder sowas in die Richtung. Aber ich glaube, es war kostenlos.
Nice, cool, dankeschön.
Also ich habe eine kurze Frage zu dem Bluetooth-Problem. Nachdem ja das Radio quasi so Funkdemokratisierung symbolisiert hat, für mich zumindest, bin ich da jetzt ein bisschen erstaunt, dass dann ihr da offenbar mit irgendwie so Hardware-Problemen oder mit so einem Firmware-Blob von den Leuten dann da so in Probleme reinrennt. Kannst du das nochmal näher beschreiben, was da genau das Problem ist?
Ich würde sagen, das ist schlicht und ergreifend, der Stack ist neu. Der ist relativ neu. Und wir sind quasi eine der allerersten Leute, die ihn benutzen. Und es ist auch ein kleiner Binary-Blob drin. Der wird eventuell in absehbarer Zeit Open Source. Dann hätten wir einen komplett Open Source Bluetooth Low Energy Stack auf dem Cardio. Aktuell muss ich leider sagen, er ist es nicht. Da ist ein ganz kleiner Blob ganz unten, der ein paar Zugriffe auf Register abstrahiert. Und ein Bluetooth Stack ist komplex. Ist erstmal einfach so zu sagen. Und wenn eventuell auch die Frage, aber warum nicht einfach mit dem SDR machen, dann ist die Antwort, weil das aus Strom- und Energiesicht schwierig ist. Du kannst mit dem SDR alles machen und ich könnte mir vorstellen, dass es auch Bluetooth-Stacks gibt, ob in frei oder nicht, das weiß ich nicht, die mit dem SDR funktionieren. Aber damit würdest du mit einer 200 mAh Akku, der hier drin ist, wahrscheinlich nicht weit kommen. Es gibt einen Open-Source-BLE-Stack, Nimble, und das Allerschönste wäre, den zu portieren, weil der eventuell schon ein bisschen ausgereifter ist und ein bisschen mehr Features kann. Aber dazu müssen wir noch diese Schicht adaptieren, quasi die Hardware-Abstraction. Das schaut sich momentan tatsächlich jemand an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein größerer Aufwand werden wird. Ich hoffe.
Ja, vielen Dank für den Vortrag und vielen Dank für die ganze Arbeit, die ihr euch gemacht habt. Und meine Frage ist, ihr habt was von dieser LED gesprochen, die nicht verbaut wurde, weil sie falsch rum war. Gibt es da eine Möglichkeit, könntest du da noch was zu sagen, wie man die manuell anlöten kann?
Die lässt sich von Hand löten, ja. Und wir haben noch ein paar tausend davon. wir haben jetzt gerade keine hier im X-Hain, also wenn ihr wollt, könnt ihr im X-Hain vorbeischauen. Da gibt es ein kleines Schächtelchen mit Displays, Buttons, LEDs, Schrauben und sonstigen Dingen. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir eine Anleitung irgendwo im Wiki haben dafür. Du solltest ein bisschen löten können, aber dann geht's. Und die Pads sind auch so, du kannst beliebige LED dran löten. Du kannst auch einfach eine bedrahtete LED dran löten, wenn du möchtest. Es gibt auch Applikationen, die sie benutzen. Und die meisten Leute haben keine. Das war echt schade. Wir haben uns gedacht, das ist super auf dem Camp, wenn irgendwo gerade kein Licht ist oder vielleicht es dunkel ist und du willst dir die Hände waschen, hast du hier so ein bisschen Licht, das nach vorne scheint und du siehst, was du tust. Sollte nicht sein. Ja. Sieht so aus, als ob zu viel geredet wurde und alle. Okay, vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt alle. Mal eine Frage: Wer von euch hat eigentlich ein Cardio? Interessant, es gibt hier so eine Insel von Leuten, die keins haben. Schade, aber ich würde mal sagen, so 2/3. Cool. Es gibt Leute, die benutzen sie tatsächlich als tägliche Armbanduhr. Also unser Hauptentwickler zum Beispiel.
Bist du zu früh oder zu spät? Synchronisiere sie täglich, nein.
Die Antwort ist, die Frage war, ob die jetzt zu schnell oder zu langsam geht. Er meinte, er synchronisiert sie täglich neu. Ich glaube, die App tut das auch theoretisch, wenn sie verbunden ist, tut sie immer mal wieder die Uhrzeit nachladen. Ja. Ansonsten kann ich nur dazu aufrufen, wir haben wirklich freundliche Leute im Team, die sehr interessiert daran sind, das Projekt weiterzutreiben. Und es gibt eine Menge zu tun und es ist auch alles nicht unbedingt unglaublich komplex, es ist einfach nur viel. Wenn ihr Lust habt, dann schaut mal bei uns im IRC-Kanal vorbei oder spielt ein bisschen mit eurer Uhr. Was wir jetzt heute nicht getan haben, war eine kleine Live-Demo der Python-API und es ist wirklich einfach nur, ihr nehmt ein USB-C-Kabel, ihr schließt es an euren Rechner an, macht einen Terminal auf und dann könnt ihr auf dem Ding ein bisschen rumtippen, LEDs blinken lassen, was auf dem Bildschirm zeichnen. Und ich glaube, es gibt ein paar Leute, die benutzen das Gerät tatsächlich, um programmieren zu lernen. Zumindest die Python-Programmiersprache. Und dann schreiben sie so Spiele wie Micro Marble mit dem Beschleunigungssensor und so weiter. Schon nett. Aber vielen Dank.